Ja, jetzt einen schönen guten Morgen an euch alle. Schön, euch zu sehen, schön vor allem euch drei zu sehen. Sigrid, Jonas, Andreas, schön, dass ihr diesen Schritt jetzt gegangen seid, der unglaublich wichtig für eure Biografie ist, für euer Leben mit Jesus. Und ich finde es schön, wie Georg es in der Erklärung zur Taufe nochmal gesagt hat. Und ich hoffe, dass euch das auch durchträgt. Wir haben im Taufunterricht ja davon gesprochen, erinnert euch regelmäßig an eure Taufe. An den Moment, wo Gott seinen Stempel gesetzt hat und gesagt hat, ich hab euch lieb. Für immer. Erinnert euch daran. Es ist schön, dass wir heute dabei sind als Gemeinde, weil heute wurden nicht nur drei Personen getauft, sondern wir wurden an unsere Taufe erinnert. Das ist ganz, ganz wichtig. Deswegen ist es gut, dass ihr nicht irgendwo im Wald ganz alleine für euch getauft wurde, sondern dass hier viele Leute sind, die selber mal getauft wurden und sich dadurch daran erinnern, an den Moment, wo sie getauft wurden. Und wir befinden uns heute als Gemeinde, wenn du vielleicht heute zum ersten Mal da bist, wir befinden uns als Gemeinde in einer Predigtreihe. Wir versuchen thematisch zu predigen oder auch durch Bücher. Und wir befinden uns gerade in einer Reihe über den Heiligen Geist, also die dritte Person der Dreieinigkeit. Wir glauben ja als Christen daran, dass Gott einer ist, aber in drei Personen existiert Vater, Sohn und Geist. Und wir haben uns gedacht, nö, nur weil Taufe ist, steigen wir da nicht aus, sondern machen weiter. Und ich glaube, das passt auch heute. Der Text, den wir heute vor uns haben, der Segen, an dem er uns teilhaben lässt, der passt heute. Und ich hoffe, dass du auch etwas mitnehmen kannst, dass ihr drei etwas mitnehmen könnt. Und wenn du deine Bibel dabei hast oder dein Nebenmann, deine Nebenfrau hat etwas dabei, wo du reinschauen kannst, dann schlag doch mit mir auf Galater 4, die Verse 1 bis 7. Galater 4, die Verse 1 bis 7. Und ich möchte diesen Text einmal für uns lesen. Galater 4, die Verse 1 bis 7. Ich sage aber, solange der Erbe unmündig ist, unterscheidet er sich in nichts von einem Sklaven, obwohl er Herr über alles ist. Sondern er ist unter Vormündern und Verwaltern bis zu der vom Vater festgesetzten Frist. So waren auch wir, als wir Unmündige waren, unter die Elemente der Welt versklavt. Als aber die Fülle der Zeit kam, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, geboren unter dem Gesetz, damit er die loskaufte, die unter dem Gesetz waren, damit wir die Sohnschaft empfingen. Weil ihr aber Söhne seid, sandte Gott den Geist seines Sohnes in unsere Herzen, der da ruft, aber Vater. Also bist du nicht mehr Sklave, sondern Sohn. Wenn aber Sohn, so auch Erbe durch Gott. Das ist Gottes lebendiges Wort. Möge er seine Wahrheit auf unsere Herzen schreiben. Ich weiß nicht, wie es dir gerade geht. Ich habe zu den meisten von euch in dieser Woche keinen Kontakt gehabt. Und ich weiß nicht, ob du dich jetzt im Moment als glücklich bezeichnen würdest. Was muss gegeben sein in deinem Leben, damit du dich als glücklich bezeichnest? Ich kann es auch fromm ausdrücken. Was muss gegeben sein, damit du sagen würdest, ich bin gesegnet? Überleg mal kurz. Was müsste alles passen in deinem Leben? Was müsstest du noch alles haben? Was müsstest du loswerden? Bitte? Okay, ich habe vergessen, dass wir in der Baptistengemeinde sind. Hier spricht man miteinander. Sehr gut, Egon. Ja, genau, einfach Frieden. Liebe, ja. Es gibt viele Dinge, nach denen wir uns sehnen, die wir mit Segen verbinden. Ich will euch mal einen Text vorlesen. Ich habe ständig Mühe und nur Sorgen. Ich war mehrere Male im Gefängnis, wurde häufig geschlagen und von Freunden, die sich als Scheinfreunde herausstellten, wurde ich betrogen und verraten. Einmal bin ich gesteinigt worden. Und mehrere Male gefoltert. Außerdem trage ich ständig Sorgen mit mir um Menschen, die mir am Herzen liegen. Klingt das nach einem gesegneten Leben? Mal ganz ehrlich. Diese Worte stammen von Paulus, dem großen Missionar der Christen. Er hat diese Worte geschrieben. Und der gleiche Mann schreibt an einer anderen Stelle, gepriesen sei Gott der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus. Paulus dachte, er ist gesegnet. Er hielt sich für gesegnet. Bei dieser Biografie. Und ich glaube, dass wir manchmal dazu neigen, das, was Gott unter Segen versteht, zu vertauschen mit dem, was wir oder unser Umfeld als Segen verstehen. Gesundheit, ein langes Leben, ein gewisser Komfort. Ich will ja gar nicht viel, aber so ein bisschen. Ein guter Job, gutes Einkommen, einen Partner fürs Leben, der mich liebt, Kinder und so weiter. Und es ist kein Wunder, dass wir dann schnell das Gefühl bekommen, Gott habe sich von uns abgewandt und wir seien nicht so gesegnet wie andere, weil wir etwas nicht haben, was andere haben. Wenn unser Leben doch nicht so verläuft, wie wir es uns erhofft haben. Aber was ist, wenn der Segen, den Gott uns in Jesus schenkt, viel größer ist? Größer als Familie, größer als Kinder, größer als Gesundheit, größer als ein guter Job, größer als gutes Einkommen. Was ist, wenn sein Segen so gigantisch ist, dass wir uns selbst dann als Gesegnete sehen können, wenn unser Leben von Krankheit, Niederlagen, Mühe, Depression und sogar von Sterben heimgesucht wird? Dass wir selbst im dichten Nebel, ja selbst mit Tränen in den Augen, diese Worte singen können, die wir gerade gesungen haben. Dir gehört mein Lob. Dass wir sagen können, der Herr segnet mich und behütet mich. Er lässt sein Angesicht über mir leuchten und ist mir gnädig. Er lässt sein Angesicht über mir stehen und schenkt mir seinen Frieden. Die Geschichte von Fluch und Segen zieht sich durch die gesamte Bibel wie ein roter Faden. Sie beginnt bei Gott, der seine Schöpfung segnet. Gott segnet dann den Menschen mit besonderen Aufgaben, mit Beziehungen und vor allem mit seiner Gegenwart. Ja, die ersten Menschen erlebten Segen im ureigensten Sinn des Wortes. Sie erlebten Gottes Shalom, Frieden mit Gott, Frieden untereinander und mit dem Schöpfer. Und wir wissen, wie die Geschichte weitergeht. Ja, die Bibelkundigen unter uns kennen die Story, ich erzähle euch da nichts Neues. Der Feind Gottes und des Menschen tritt an die Menschen heran und verkauft ihnen eine furchtbare Lüge. Und mit meinen Worten verkauft er ihnen die Lüge: Gott hält dir den wahren, echten Segen vor. Du brauchst was anderes. Du brauchst mehr. Und Adam und Eva, die ersten Menschen, glaubten dieser Lüge. Sie misstrauten ihm. Und seitdem glaubt jeder Mensch dieser Lüge. Jeder Mensch glaubt dieser Lüge, dass es Segen außerhalb von Gott gibt. Und wozu führte das? Es führte nicht zu Segen, sondern zu einem furchtbaren Fluch. Die Beziehung zueinander, zu uns Menschen, bekommt einen riesigen Riss. Unsere Beziehung zur Schöpfung wurde in die Mitleidenschaft gezogen. Aber der Kernpunkt dieses Fluchs, der uns traf, betrifft unser Herz und unsere Beziehung zu unserem Schöpfer. Eine furchtbare Entfremdung fand statt. Aus Freunden wurden Feinde und Rebellen. Ja, wir mussten Gottes gute Gegenwart verlassen, den Ort, wo er wohnt. Und die Folge dieses Fluches besteht vor allen Dingen darin, dass du und ich, dass wir seitdem ununterbrochen nach Segen suchen. Wir suchen nach Segen. Ununterbrochen. Und wir finden ihn nicht. Ich habe letzte Woche den Song der britischen Rockband Linkin Park gehört. Und da heißt es dann im Refrain: I tried so hard and got so far, but in the end it doesn't even matter. Ich habe so oft versucht, ich habe so hart mich angestrengt, aber am Ende hat das einfach alles nichts gebracht. Das ist die Suche nach Segen, die in unserem Herzen stattfindet. Die in unserem Herzen stattfindet. Aber Gott sei Dank hört die Geschichte nicht an dieser Stelle auf, sondern Gott schafft einen Neuanfang und er verheißt, dass er Segen bringen wird. Er verheißt damals einem Mann namens Abraham, dass er Segen bringen wird für alle Menschen, die an ihn glauben. Er verheißt, dass er den Fluch umkehren wird durch einen Nachkommen. Und dieser Nachkomme ist unser Herr Jesus Christus. Unser Jesus, über den das Neue Testament so oft sagt, dass er den Segen Abrahams bringen wird. Den Segen Abrahams. Und worin besteht dieser Segen? Er besteht nicht in Reichtum, im irdischen Reichtum. Er besteht nicht in Gesundheit. Er besteht nicht in einem endlosen Leben darin, dass meine Kinder mir immer gehorsam sein werden, mein Ehepartner mich immer bedingungslos lieben wird. Nein, dieser Segen besteht vor allen Dingen darin, dass Gott der Vater, der heilige und lebendige Gott, mich annimmt als sein Kind, mich bedingungslos liebt, egal was passiert in meinem Leben. Das ist der Segen. Und um diesen Segen soll es uns heute gehen. Wir werden sehen, wie Jesus, der Sohn Gottes, diesen Segen für uns erkauft und wie der Geist Gottes diesen Segen zu uns bringt. Darüber wollen wir uns heute unterhalten. Es beginnt mit losgekauft, Segen erworben. Vielleicht haben einige von euch diesen sehr beeindruckenden Film gesehen, 12 Years a Slave. Es geht da um einen afroamerikanischen Bürger in den Vereinigten Staaten, Solomon Northup, der eines Tages gekidnappt wird und dann als Sklave verkauft wird. Ein freier Mann, der plötzlich zum Sklaven wird. Und er bleibt 12 Jahre lang ein Sklave. Und er ist schon völlig verzweifelt, weil er irgendwo in den Südstaaten dann ist und dort arbeiten muss für einen furchtbaren Sklavenhändler. Und er hat alle Hoffnung aufgegeben und eines Tages arbeitet er auf dem Feld. Und man sieht die Verzweiflung in seinem Gesicht und plötzlich hört er seinen Namen. Nicht seinen Sklavennamen, sondern seinen echten Namen. Solomon! Solomon! Und er dreht sich um und er sieht seinen Freund seit 12 Jahren wieder. Und in diesem Moment verändert sich sein Gesichtsausdruck. Und er schmeißt die ganzen Geräte, mit denen er gearbeitet hat, als Sklave zur Seite und humpelt seinem Freund entgegen und läuft immer schneller, bis er ihn umarmt. Und in diesem Moment weiß er ist frei. Das durften wir erleben. Das durftest du erleben, wenn du Kind Gottes bist. Du warst auf einem Sklavenfeld. Du hast gearbeitet. Und es gab keine Chance für dich, da wegzukommen. Aber eines Tages erklang dein Name. Rudi, Pascal, Georg, Christiane. Und du hast gemerkt, jemand ruft mich. Und du durftest von diesem Sklavenfeld runtergehen. Du durftest die Sklavengeräte wegschmeißen und du musstest sie nicht mehr aufheben. Und dir war klar, du bist frei. Du bist frei. Das hat Jesus für dich und mich getan. Und dieses Bild greift Paulus in unserem Text auf und sagt in Vers 3, so waren auch wir, als wir Unmündige waren, unter die Elemente der Welt versklavt. Ja, bevor wir zu Gottes Familie gehörten, bevor wir Erben geworden sind, waren wir Sklaven, weil wir gegen Gott und seine Gebote gelebt haben. Es klingt komisch, aber wir waren sogar freiwillig Sklaven. Wir wollten Gott nicht dienen. Unsere Sünde war so tief in unserem Herzen verankert und deswegen waren wir auch so hoffnungslos ausgeliefert. Wir waren versklavt, gefangen durch unsere Sünde, ohne Aussicht auf Befreiung. Etwas weiter vorne im Brief schreibt Paulus, dass wir unter dem Fluch des Gesetzes versklavt waren. Das Gesetz Gottes, gegen das wir gesündigt haben mit unseren Worten, Taten und Gedanken, verdammte uns wegen unserer Sünde, sodass wir nichts anderes erwarten konnten als Gottes Gericht. Das war unsere todsichere Zukunft, verloren auf dem Sklavenfeld. Für immer. Und dann kommt aber in unserem Text ein ganz wichtiges, befreiendes Aber. Ich habe es schon oft gesagt, aber ganz ehrlich, danke Gott ganz häufig für das Aber in der Bibel. Für jedes Aber, das du findest. Weil das leitet immer die Befreiung ein. Ja, Vers 4, schau mal, was da steht. Als aber die Fülle der Zeit kam, sandte Gott seinen Sohn. Ja, Fülle der Zeit steht für Gottes großen Plan mit dieser Welt. Gott, der Vater, hat die Geschichte der Welt in seiner Hand und er hat souverän geplant, in unsere hoffnungslose Situation einzugreifen. Dazu sandte er seinen Sohn zu einem Zeitpunkt, den er dafür vorgesehen hatte. Der Sohn wurde Mensch, geboren von einer Frau, geboren unter dem Gesetz. Mit welchem Ziel? Damit er die loskaufte, die unter dem Gesetz waren, sagt Paulus. Also Jesus kam, um uns aus unserer geistlichen Sklaverei, der Sklaverei unserer Herzen zu befreien. Ja, ganz wichtig, das Gesetz Gottes, über das Paulus hier spricht, ist nicht das Problem. Das ist nicht das Problem, sondern unser Herz, unsere Sünde gegen das Gesetz. Unsere Sünde gegen Gott führt dazu, dass wir versklavt sind, dass wir gefangen sind. Und ganz ehrlich, die Konsequenzen dieser Versklavung, wie frei wir uns auch fühlen heute, erleben wir als Menschen auf allen Ebenen unseres Daseins. Wir erleben sie in der Zerrüttung unserer Gesellschaft in diesen Tagen noch heftiger als in den Jahrzehnten davor. Wir erleben sie in der Zerbrochenheit unserer Beziehung, in der Fähigkeit, einander furchtbar zu verletzen, ohne mit der Wimper zu zucken. So gravierend ist diese Versklavung und so gravierend ist sie, dass die Bibel nicht nur davon spricht, dass wir versklavt sind, sondern unter einem furchtbaren Fluch stehen. Rebellion gegen Gott zieht nie Segen nach sich, sondern immer nur Fluch. Eine niemals endende und hoffnungslose Suche nach Sinn, Erfüllung und Glück. Und es ist deshalb kein Wunder, dass Paulus in demselben Brief an die Galater in Kapitel 3, Vers 13 davon spricht, dass Jesus kam, um uns von dem Fluch zu befreien. Und wie tat er das? Der Sohn Gottes wurde Mensch und unter dem Gesetz geboren. Er wurde unter dem Gesetz geboren, um stellvertretend für uns all das, was hier drin steht, zu erfüllen. Weil wir es nicht konnten. Und nicht nur das, nicht nur deswegen kam er, um am Kreuz dann für das Nichterfüllen des Gesetzes zu sterben. Er nahm also beides auf sich, für dich und mich. Das tat er am Kreuz von Golgatha, wo er mit seinem Blut den Preis dafür bezahlte, um dich und mich aus unserer Sklaverei zu befreien. Dort am Kreuz nahm Jesus unsere Sünde auf sich und er nahm nicht nur unsere Sünde auf sich, sondern auch den Fluch, den unsere Sünde nach sich zieht. Er wurde zum Fluch für uns, sagt Paulus. So intensiv erlebte Jesus die Folgen der Sünde. Ihn traf die Strafe für unsere Rebellion gegen Gott. Er erlebte das volle Ausmaß des Fluchs, als er für uns ausrief, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er wurde zum Fluch für mich, um mich loszukaufen, um mich zu befreien. Und was bekomme ich dafür? Was bekommst du dafür, wenn du an Jesus glaubst? Unvorstellbaren Segen. Unvorstellbaren Segen. Schaut mal, was Paulus, wenn du deine Bibel hast, schlag einfach mal eine Seite wahrscheinlich um, auf Kapitel 3, Vers 14, was Paulus da schreibt. Der Text funktioniert parallel zu unserem. Wozu hat Christus uns losgekauft? Damit der Segen Abrahams in Christus zu den Nationen komme, damit wir die Verheißung des Geistes durch den Glauben empfangen. Das ist der genialste Tausch, den ich jemals gesehen habe. Er bekommt den Fluch, ich bekomme seinen Segen. Dafür sandte Gott der Vater seinen Sohn. So sehr liebt er uns. Deine Suche nach Segen in dieser Welt hört nirgendwo anders auf als am Kreuz. Nirgendwo anders. Um dich mit Segen zu beschenken, den du niemals fassen kannst, den du niemals erarbeiten und erwirtschaften kannst, war Gott bereit, seinen Sohn in diese Welt zu senden und am Kreuz für dich zum Fluch werden zu lassen. Der Segen, den du erleben darfst, der vor allen Dingen darin besteht, dass du Kind Gottes werden darfst, wurde unglaublich teuer erkauft. An einem Kreuz, auf einem Hügel außerhalb von Jerusalem. Wie hat es C.S. Lewis so schön gesagt? Der Sohn Gottes wurde der Sohn eines Menschen, um uns zu Söhnen und Töchtern Gottes zu machen. Deshalb ist er gekommen. Und bevor wir weitergehen, will ich unbedingt, dass du die Relevanz dessen, was Paulus hier schreibt, für dich persönlich nachvollziehst, weil ich immer wieder auch merke, dass Christen damit zu strugglen haben. Kind Gottes, du bist gesegnet. Unabhängig davon, wie du dich heute Morgen fühlst, unabhängig davon, wie deine Woche war, du bist gesegnet. Es ist kein Fluch mehr übrig. Es ist kein Fluch mehr übrig. Ja, du nimmst in deinem alltäglichen Leben den Schatten des Fluchs einer gefallenen Welt noch wahr. Ja, natürlich. Und du kämpfst mit deiner Sünde und mit deiner Begrenztheit. Ja, aber du bist nie mehr verflucht. Nie mehr. Christus hat den Fluch getragen. Christus hat den Fluch getragen und ich weiß, wie oft Christen dazu neigen können, zu empfinden, dass sie von Gott verlassen, verstoßen und im schlimmsten Fall sogar verflucht sind. Es ist kein Fluch mehr übrig. Christus wurde zum Fluch für dich. Christus hat für dich den Segen erworben, den Gott der Vater dir schenken wollte. Dafür hat er seine Herrlichkeit beim Vater verlassen. Und was diesen Segen vor allen Dingen ausmacht, das erfahren wir jetzt im zweiten Teil des Textes. Adoptiert, Segen zugesprochen. Ist dir bewusst, dass es in diesem Moment weltweit mehr als 150 Millionen Kinder gibt, die kein Zuhause haben? Mehr als 150 Millionen. Mehr als 150 Millionen Kinder, die ohne Zuhause, ohne die Erfahrung elterlicher Liebe aufwachsen müssen. Kinder, die keine Familie und deshalb keine Perspektive, keine Hoffnung auf Zukunft haben. Millionenfache Schicksale, die sich nur dann ändern, wenn Familien, Paare und manchmal auch Institutionen sich dazu entscheiden, eines dieser Kinder rauszureißen aus der verzweifelten Situation. 150 Millionen. Die Bibel greift nicht ohne Grund dieses Bild auf von Waisen und wendet es auf uns Menschen an. Tatsächlich sagt Gott uns, jeder Mensch, der getrennt ist von mir, ist ein geistliches Waisenkind. Wir haben Gott nicht als Vater, wir haben keine Familie, keine Hoffnung, keine Zukunft. Wie ein Waisenkind, das auf sich allein gestellt ist, vollkommen verloren, sind wir ohne Gott nicht nur Sklaven, sondern geistliche Waisen. Und jetzt kommt Gott und er sagt uns hier durch Paulus, dass er uns nicht nur aus unserer Sklaverei befreien will, er hat viel Größeres vor. Schon immer war es sein großes Ziel, Menschen nicht einfach nur aus der Sklaverei zu befreien, sondern in seine Familie aufzunehmen. Sei mir ehrlich, ist dir mal aufgefallen, dass wir als Christen, vielleicht sogar als Deutsche, ja genau, als deutsche Christen, dass wir dazu neigen, nur negativ über unsere Erlösung zu sprechen? Guckt mich nicht so an wie ein Auto. Wisst ihr, was ich damit meine? Wir reden sehr viel darüber, dass wir durch den Tod Jesu von unserer Sünde befreit wurden, dass wir befreit wurden von unserer Sklaverei, dass wir gerettet wurden vor dem Gericht Gottes. Das ist alles richtig. Aber wir hören da auf. Aber da hört Gott eben nicht auf. Er macht weiter. Schaut mal, was er vorhat in Vers 4 und 5. Da kommt am Ende von Vers 5 ein ganz wichtiger Zusatz. Warum hat uns Christus losgekauft? Damit wir die Sohnschaft empfingen. Sohnschaft bedeutet so viel, das Recht, sein Kind zu sein. Darum geht es Gott. Das ist der Segen Abrahams, von denen er in Kapitel 3 gesprochen hat. Ja, diese Sätze sind ja alle parallel aufgebaut. Der Segen Abrahams und jetzt hier, damit wir die Sohnschaft empfingen. Und das hat Gott vor. Er will die, die er rettet, mit Segen beschenken. Und dieser Segen besteht vor allem darin, dass er geistlichen Waisenkindern ein Zuhause schenkt. Einen Ort, wo alle Fragen danach, wohin ich gehöre, wer ich bin und was meine Zukunft bringt, geklärt sind. Er nimmt sie in seine Familie auf und gibt ihnen das Recht, ihn Vater zu nennen. Er entscheidet sich, sie zu adoptieren. Der größte und reichste aller Könige will uns zu seinen Erben machen. Und diese Entscheidung beruht nicht auf irgendwelchen Voraussetzungen, die du und ich mitbringen. Nicht wegen irgendwelcher beeindruckender Referenzen. Er hat uns nicht adoptiert, weil wir besser, schöner oder stärker sind als andere. Ihr wisst ihr, im römischen Imperium war es so, Adoption war dort eine gängige Praxis, vor allen Dingen von der politischen und wirtschaftlichen Elite. Es war gängige Praxis, dass ein reicher Römer sich nach einem gut aussehenden, starken und intelligenten Sklaven umsah, der irgendwann sein Erbe werden sollte, weil er unzufrieden war mit seinem biologischen Nachkommen. Aber Gott ist anders. Gott liebt ja gerade das, was aus menschlicher Sicht eben nicht liebenswürdig, was unattraktiv und schwach scheint. Er hat dich adoptiert, weil er sich schon lange davor entschieden hat, dich zu lieben und anzunehmen. Wissend um alle deine Schwächen, deine Versagen, deine Fehler, von aller Ewigkeit her, hat er sich das vorgenommen. Und wie bekomme ich dieses Recht? Wie werde ich adoptiert? Durch Gott, durch Gottes Geist. Es ist Gottes Geist, der uns durch Glauben mit allem verbindet, was Jesus am Kreuz und seiner Auferstehung getan hat. Den Segen, den er erworben hat, bringt Gottes Geist zu mir. Der Geist Gottes wird deshalb der Geist der Adoption genannt. Er schenkt uns die Wiedergeburt und macht uns in diesem Moment zu Kindern Gottes. Wisst ihr, es ist so wichtig, dass wir das nicht vergessen. Gott will sich nicht einfach ein Volk aus Gefolgsleuten bauen, aus Dienern. Er will Söhne und Töchter, die er mit seiner väterlichen Liebe überschütten will. Und das ist so unglaublich. Das ist der wahre Höhepunkt des Evangeliums. Das ist das Ziel von allem. Das Ziel von allem ist nicht Rechtfertigung. nicht Heiligung. Das Ziel von allem ist das hier, dass er dich sein Kind nennen will. Und dazu war er bereit, seinen einzigen Sohn am Kreuz sterben zu lassen. Wisst ihr, Vergebung und Rechtfertigung sind ja schon der Wahnsinn. Ja, und Gott könnte uns vergeben und uns trotzdem irgendwie fernbleiben. Ein Richter kann mich gerecht sprechen und muss mich trotzdem nicht mögen. Ja? Aber Gott geht einen riesigen Schritt weiter. Er rechtfertigt uns, er vergibt uns und dann adoptiert er uns auch noch. Das ist ungefähr so, als würde der Richter im Gerichtssaal erstmal sagen, du, mein Freund, bist unschuldig. Du bist gerecht. Obwohl ich weiß, dass ich schuldig bin. Aber dieser Richter macht mehr, der kommt runter von seinem Richterstuhl, kommt auf mich zu, legt seinen Arm um mich und sagt, und du kommst jetzt mit mir nach Hause, ich adoptiere dich jetzt. Das ist Adoption. Das ist Adoption. Gott sagt nicht einfach nur, du bist frei und gerecht. Er sagt, du bist mein. Du gehörst zu mir. Und es ist so wichtig, dass wir das Gewicht dieser Adoption verstehen. Paulus gebraucht ganz bewusst den Begriff der Sohnschaft hier in Vers 5. Ich weiß nicht, wie das da bei dir steht, aber das ist ein Ausdruck aus dem damaligen Adoptionsrecht. Und nach diesem Recht veränderte sich für den Adoptivsohn alles. In dem Moment, wo er adoptiert wurde, begann ein komplett neues Leben. Alle vergangenen Schulden waren in dem Moment aufgehoben. Er wurde Teil der neuen Familie und hatte augenblicklich alle Rechte, die die biologischen Nachkommen hatten. Alle Privilegien waren für ihn offen. Und genauso müssen wir Adoption verstehen, wie Gott sie an uns vollzogen hat. Es ist ein objektiver, autoritativer Akt Gottes, der alles verändert. Gott macht uns durch die Kraft seines Geistes zu seinen Kindern. Was sich ein für alle Mal ändert, ist unsere Identität. Was sich ein für Mal ändert für uns, ist unser Status. Ja, Sinclair Ferguson, ein Pastor aus Schottland, hat diesen Punkt so treffend zusammengefasst. Adoption bedeutet die Veränderung meines Status. Sie ist eine Erklärung, die Gott über uns ausspricht. Eine Erklärung, die unumkehrbar ist und allein an seiner gnädigen Entscheidung hängt, von der er auch niemals wieder abrückt. Gott erklärt mit diesem Schritt bindend, du bist mein Kind. Heute habe ich dich in meine Familie aufgenommen, du bist mein. Und weißt du, warum das so wichtig ist, dass du Adoption als autoritativen Akt Gottes verstehst? Weil du dann weißt, egal ob ich mich als geliebtes Kind Gottes fühle, die Tatsache, dass ich sein Kind bin, bleibt bestehen. Sie hängt nicht von deinen Gefühlen ab. Sie hängt nicht von deiner frommen Leistung ab. Sie hängt nicht davon ab, wie christlich deine letzte Woche war. Du bist und bleibst Kind Gottes, weil er sich dazu entschieden hat. Und deshalb ist es so gut, dass wir heute Taufe feiern. Ja, wir schauen heute nicht nur zu, wie drei Personen getauft wurden, habe ich ja vorhin schon gesagt. Wir werden an unsere Taufe erinnert. Und das ist so wichtig. Taufe ist Zeichen und Siegel Gottes. Durch die Taufe zeigt nicht nur ihr drei, wie sehr ihr Gott lieb habt, wie sehr ihr Jesus lieb habt, wie ihr ihm nachfolgen wollt. Gott gibt dieses Zeichen, um uns die Realität seiner Liebe verständlich zu machen. Er gibt uns dieses Siegel, um uns über seine Zusagen zu vergewissern. Er ist derjenige, der uns durch die Taufe seine Liebe zuspricht und uns sagt, fürchte dich nicht, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Und es ist deshalb kein Wunder, dass Paulus direkt vor unserem Text über Taufe spricht. Direkt vor unserem Text in Kapitel 3, Vers 26 schreibt Paulus, denn ihr seid alle Söhne Gottes durch den Glauben an Jesus Christus, denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft worden seid, ihr habt Christus angezogen. Ja, Gott sagt euch dreien heute öffentlich zu, dass ihr seine Kinder und Erben seid, was er in euren Herzen längst eingraviert hat. Unterschreibt er heute nochmal öffentlich. Es ist so, als würde Gott heute vor den Augen der sichtbaren und unsichtbaren Welt die Adoptionspapiere nochmal stempeln und sagen, dieser Mensch gehört zu mir. Es ist mein Kind. Es ist mein Kind. Und mit diesem Siegel gibt er euch das Versprechen, dass er euch liebt und zu seiner Entscheidung steht. Kind Gottes, du darfst den lebendigen Gott für immer Vater nennen und er wird dich für immer Sohn und Tochter nennen und dich mit der gleichen Liebe, mit der gleichen Empathie lieben, wie er seinen perfekten Sohn liebt. Wir sind nicht mehr Sklaven, sondern Kinder und Erben. Punkt. Tatsache. Aber auch hier ist Gott immer noch nicht fertig. Und das finde ich so toll an unserem Text. Er will nicht nur, dass wir wissen, er hat Segen für uns erworben, Segen zugesprochen in der Adoption, sondern er möchte, dass wir diesen Segen genießen. Am Anfang des Epheserbriefs betet Paulus ein ganz interessantes Gebet. Epheser 1, Vers 18. Epheser 1, Vers 18, da betet Paulus, er, also Gott, erleuchte die Augen eures Herzens, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist. Worum Paulus betet ist, er betet dafür, dass seine Geschwister, seine Brüder und Schwestern immer mehr verstehen und nachempfinden, wie reich sie beschenkt sind. Was für ein Segen das ist, dass sie Kinder Gottes sind. Wir können blind sein. Wir können blind sein für das, was wir geschenkt bekommen haben. Wir können den Segen aus den Augen verlieren, der uns gehört. Ja, viele von uns wissen das, dass es diesen Graben gibt. Diesen Graben zwischen dem, was wir wissen und dem, was wir empfinden. Zwischen dem, was wir glauben und dem, was wir erfahren. Wir haben den Status von Kindern und Erben, aber sehr häufig das Mindset von Sklaven. Wir haben den Status von Erben und Kindern, aber wir haben das Empfinden und das Mindset von Sklaven und Waisenkindern. Es ist so ein bisschen wie der verlorene Sohn in Lukas 15, der, nachdem der Vater ihm entgegenläuft, ihn umarmt, ihn küsst, trotzdem noch sagt, lass mich als einer deiner Tagelöhner arbeiten. Das ist unsere Haltung Gott gegenüber. Ich kann dir nicht glauben, dass du mich wirklich so bedingungslos liebst. Ich traue dem Braten nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du so viel Liebe hast, so viel Güte, so viel Freundlichkeit, dass du mich tatsächlich annimmst. Lass mich einfach nur als einen deiner Tagelöhner arbeiten. Woran merkt man das, dass wir manchmal das Mindset von Sklaven haben? Wir können seine Vergebung und Liebe einfach nicht annehmen. Weil wir auf unser Leben schauen, unser Versagen sehen und dann denken, never. Nie könnte Gott mich lieben. Woran merkt man, dass wir manchmal das Mindset von Waisenkindern und Sklaven haben? Wir kommen nicht zur Ruhe. Wir schaffen es nicht, in seiner Liebe und Annahme zu ruhen und machen uns stattdessen was? Wir machen uns abhängig vom Denken und der Meinung anderer Menschen über uns. Wir schaffen es nicht, in seiner Liebe zu ruhen und geben deshalb dann ganz viel darauf, ob Menschen uns mögen und respektieren. Wir schaffen es nicht, in der Tatsache zu ruhen, dass er uns als Vater mit Reichtum beschenkt, der unvorstellbar ist, und greifen deshalb nach Dingen, von denen wir uns immer noch Erfüllung versprechen. Wir haben das Mindset von Sklaven. Wir versklaven uns immer noch, freiwillig. Und Gott, der Vater, hat uns durch das Werk seines Sohnes losgekauft und durch das Werk des Geistes adoptiert. Aber jetzt passiert noch mehr. Schaut mal, was Paulus hier in Vers 6 und 7 schreibt. Weil ihr aber Söhne seid, sandte Gott den Geist seines Sohnes in unsere Herzen, der da ruft, aber Vater. Also bist du nicht mehr Sklave, sondern Sohn. Wenn aber Sohn, so auch Erbe durch Gott. Also Gott sendet ein zweites Mal. Und diesmal sendet er nicht seinen Sohn, sondern seinen Geist. Und nicht nur, um uns zu seinen Kindern zu machen, also objektiv, sondern er will dafür sorgen, dass wir durch den Geist eine tiefe Überzeugung und sogar Empfindung in unserem Herzen haben, dass wir wirklich Gottes geliebte Kinder sind. Er will uns dazu befähigen, aus dem Segen, Kind Gottes zu sein, zu leben. Deshalb steht hier, er sandte ihn in unsere Herzen. Der Geist Gottes ist in uns, um die Realität der Vaterliebe auf unsere Herzen zu drücken. Um uns klar zu machen, dass wir wirklich geliebt sind. Der Heilige Geist ist nicht nur gekommen, um unseren Status zu verändern, sondern auch unsere Erfahrung. Dass Gott unser Vater ist, der uns liebt, soll nicht nur etwas sein, was wir in unserem Kopf wissen. Es soll etwas sein, was wir in unserem Herzen nachempfinden und worüber wir uns freuen können. Er will die Gewissheit über Gottes Vaterliebe in unseren Herzen immer wieder stärker werden lassen. Und Sinclair Ferguson, den ich gerade schon erwähnt habe, hat das so gut für uns festgehalten. Gott sendet seinen Geist in unsere Herzen und bringt uns dadurch eine tiefe geistliche Gewissheit, eine tiefe geistliche und psychologische Gewissheit, die auf dem objektiven Fakt beruht, dass unsere Sünden vergeben sind und wir zu Gott gehören. Das will er machen. Er will uns eine Gewissheit in uns schaffen. Dahin will er uns führen, dass wir den Segen, den Christus für uns erworben hat, den Segen, der darin besteht, dass wir zu dem lebendigen Gott Vater sagen dürfen, anfangen zu genießen und darin zu ruhen, dass wir aufhören, uns abhängig zu machen und zu versklaven von anderen Dingen. Und wie tut der Geist das? Wie macht er das? Und hier muss ich euch enttäuschen, ich habe einfach nichts Neues für euch. Er tut es durch die ganz einfachen Gnadenmittel, bei denen wir als Christen dazu neigen, sie einfach super zu ignorieren und nicht so in die Hand zu nehmen, wie wir es sollten. In seinem Wort, in seinem Evangelium lässt er uns die liebevolle Stimme unseres Vaters hören. Im Gebet lässt er uns die Annahme unseres Vaters erleben, weil wir tatsächlich Vater sagen dürfen und seine Aufmerksamkeit garantiert ist. In der Gemeinde, wenn wir zusammenkommen, erinnert er uns an die Liebe des Vaters, wenn wir gemeinsam als Brüder und Schwestern, als Familie ihn preisen. In der Taufe und dann im Abendmahl lässt mich der Geist Gottes Vaterliebe nicht nur hören, sondern spüren, das habt ihr gerade gehabt, und dann auch schmecken und sehen. Und diese einfachen Mittel gebraucht Gottes Geist, um unsere Herzen immer mehr zu füllen mit der Gewissheit, dass ich nicht mehr Sklave bin, sondern geliebtes Kind. Er füllt mein Herz mit Gottes Zusagen, bis in uns die Überzeugung immer fester wird, dass wir wirklich Söhne und Töchter sind. Und bis aus der Überzeugung echte Freude wird, aus der heraus wir rufen, aber Vater. Kind Gottes, ich habe keine Ahnung, wie deine Woche war. Meine war herausfordernd. Vor allen Dingen wegen meinem eigenen Herzen. Ich weiß nicht, was du diese Woche erlebt hast, was dich herausgefordert hat, was dich zu Boden geworfen hat, was dir das Gefühl gegeben hat, verlassen zu sein und im schlimmsten Fall vielleicht sogar verflucht. Du bist gesegnet. Du bist gesegnet. Gesegnet. Und ich wünsche dir, dass Gott deine Augen und meine Augen öffnet, dass wir den Reichtum dieses Segens neu erkennen. Ein Segen, der nicht daran hängt, wie wir uns fühlen, wie unsere Leistung war und was unter der Woche auch noch passiert ist. Ein Segen, den Christus für uns ein für alle Mal am Kreuz erworben hat. Und wenn du diesen Segen noch nicht kennst, dann will ich dich einladen, komm zum Kreuz und hör auf, nach Segen zu suchen. Denn am Kreuz, wo Jesus Christus auch für dich gestorben ist, hat er Segen für dich erworben. Hör auf mit deiner Suche, die niemals enden wird, außer am Kreuz. Gott segne dich. Amen.